Und er steht in 1. Könige, Kapitel 19, eigentlich komplett, also Kapitel 19, die Verse 1 bis 17. Ich lese nach der Hoffnung für alle Übersetzung. Und da steht: Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan hatte, vor allem, wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte: Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesem Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einem Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf: Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm noch einmal, sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurchwandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm: Elia, was machst du hier? Elia antwortete: Ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen, denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da antwortete ihm der Herr: Komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt: Elia, was tust du hier? Wieder antwortete Elia: Ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag: Elia, geh den Weg durch die Wüste wieder zurück und weiter nach Damaskus. Salbe dort Hazael zum König von Syrien. Danach salbe Jehu, den Sohn von Nimshi, zum König von Israel. Und schließlich Elisa, den Sohn von Schaphat aus Abel-Mehola, zu deinem Nachfolger als Prophet. Wer Hazaels Todesurteil entrinnt, den wird Jehu umbringen. Und wer ihm entkommt, den wird Elisa töten.
Vielen Dank, Tim. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Wir haben schon geplant, einmal, dass wir euch besuchen nächstes Jahr, ne, an Pfingsten. Das wird toll, freuen wir uns sehr, dass wir als Kirchen uns auch so treffen. Dieses Jahr wart ihr bei uns und nächstes Jahr kommen wir zu euch. Und uns verbindet auch eine Leidenschaft. Ich hatte vorhin ein Gespräch, da ging es darum, auch für Brandenburg, würde ich mal sagen, oder für den Osten, dass wir gemeinsam auch überlegen, und das ist auch, was uns als Kirchen verbindet, dass wir darüber nachdenken wollen, wie können wir auch in anderen Städten, Regionen hier mit dazu beitragen, dass Gottes Schönheit, Gottes Liebe, Gottes, ja, Gott hineinkommt und in unsere Breiten sozusagen hier in die Region. Genau, und das verbindet uns, und wenn ihr Lust habt, da das auch mitzudenken, das ist toll. Ja, genau, ich habe schon kurz erwähnt, eine kleine Anekdote noch für den Einstieg. Wir haben ganz cool die Möglichkeit gehabt, in diesem Jahr in Cottbus ein sogenanntes Newcomer-Dinner zu starten. Das ist ein Angebot für Leute, die neu nach Cottbus ziehen. Cottbus ist gerade sehr viel Veränderung da. Manchmal kriegt man das in Potsdam gar nicht so mit, weil man denkt, ja, hier wird nur gebaut und hier ist nur Veränderung. In Cottbus passiert auch ein bisschen was. Hat ganz viel zu tun mit dem ganzen Thema Strukturwandel. Kohle fällt weg. Das sind 24.000 Arbeitsplätze, die da dranhängen. Und da wird jetzt viel passieren. Es wird eine Unimedizin nach Cottbus kommen. Das Bahnwerk hat ein Instandhaltungswerk für ICE 4 angefangen dahin zu bauen und so ein paar Sachen, die jetzt da laufen. Und wir haben gesagt, wir wollen gerne eine Kirche sein, die einen Beitrag mit dazu leistet zu einem Aufblühen der Stadt. Und dann ist so eine Idee gekommen mit dem Stadtmarketing und noch einer Salatbar. Und dann haben wir gesagt, wir machen den Newcomer-Dinner. Und das war richtig cool, weil ganz viele Leute eben, oder es waren 26 Leute da, die im letzten Jahr irgendwie nach Cottbus gekommen sind. Viele haben auch mit Kirche nichts zu tun und waren dann so mit dabei und haben sozusagen ein Stück Cottbuser Gastfreundschaft erlebt als etwas, wo man vielleicht neue Leute kennenlernt, ein schönes Essen hat und dann vielleicht auch sich ein paar Kontakte darüber hinaus ergeben, wo man in der Stadt besser andockt und so. Und wir haben das sehr gefeiert und finden es toll, dass so eine Möglichkeit wir sozusagen mitgestalten durften. Und eine Frau war auf jeden Fall dabei und die sagt dann so, ja, und Kirche, und was macht ihr da? Und ist ja interessant, habe ich eigentlich überhaupt nichts mit zu tun und mit Gott, ach, keine Ahnung. Und dann sagt sie, aber was ihr hier macht, das finde ich irgendwie spannend und ich hätte auch mal Lust, bei euch in dem Gottesdienst mal vorbeizuschauen. Und dann stellte sie die Frage, aber wie ist das? Denn bei euch sind die Predigten da auch so wie in den anderen Kirchen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hatte schon so ein bisschen Hinterkopf, was sie wahrscheinlich damit meinen. Habe dann gefragt, wie stellst du dir das vor? Und dann sagt sie, ja, irgendwie so langweilig, hat mit meinem Leben nichts zu tun, irgendwelche komischen Gedanken über Gott und so. Und ich habe sie dann eingeladen, also wenn sie will, kann sie auch bei uns mal reinhören online. Und dann kann man sagen, okay, ist das zu fern von allen Gedanken, die man sich so macht? Oder könnte es vielleicht auch was sein? Und mal schauen, ob sie irgendwann aufschlägt. Aber ich fand das Interessante für mich war, sie hatte dann auch gesagt, dass sie eigentlich ja mit Gott und mit Kirche überhaupt nichts zu tun hat. Und trotzdem hatte sie aber im Hinterkopf so bestimmte Vorstellungen über Kirche, über Gott. Und ihr habt ja gerade so diese Themenreihe anhand des Malachis Buchs, falsche Vorstellungen über Gott. Und als ich so darüber nachgedacht habe, dachte ich ja, falsche Vorstellungen über Gott setzt ja eigentlich voraus, dass man sich überhaupt über Gott so Gedanken macht. Und diese Frau, obwohl sie es vielleicht gar nicht sagen würde, hatte bestimmte Vorstellungen. Und die Frage ist, passen sozusagen diese Vorstellungen, die man hat, und kann man die überhaupt erstmal verbalisieren? Und ist das, was man sich dann für ein Bild gemacht hat, macht das tatsächlich Sinn? Oder ist es an manchen Stellen vielleicht auch ein Bild, was man sich zusammengebastelt hat, was letztlich, wenn man das richtige Leben anschaut, gar nicht tragfähig ist? Oder das Problem, wenn wir sagen, sozusagen, wir basteln uns vielleicht auch an manchen Stellen so ein bisschen Gott zusammen, dann ist es oft so, dass in den Stellen, wo es hart auf hart kommt im Leben, haben wir eigentlich keinen Gott, der uns wirklich herausfordern kann, weil er oder sie, je nachdem, wie Gott für uns ist, sozusagen eigentlich nur in die Kategorien passt, die für uns auch passen. Und ich glaube, das ist die Überzeugung von mir, aber ich glaube, es ist auch die Überzeugung von mittendrin hier in Potsdam, dass es letztlich immer wieder darum geht, dass wir diese Frage stellen, ja, passen denn meine Vorstellungen, die ich über Gott habe, zu dem, wie Gott denn ist und woran mache ich das denn fest? Und ich möchte mit uns heute so diesen Text nochmal anschauen, den Tim vorhin gerade vorgelesen hat, weil ich glaube, dass in diesem Text so ein paar Marker drinstecken, woran wir vielleicht festmachen können, wie ist eigentlich dieser Gott und passt das gut mit dem Leben zusammen. Und dazu drei Gedanken, die ich mit euch teilen möchte. Einmal, Gott ist ein Gott, der sich liebevoll um uns kümmert. Gott ist ein Gott, den man nicht in eine Schublade stecken kann. Und Gott ist ein Gott der Gnade. Also Gott ist ein Gott, der sich liebevoll kümmert, den man nicht in die Schublade stecken kann, und ein Gott der Gnade. Lasst uns in diesen Text gerne nochmal ein bisschen reinschauen. Ihr dürft gerne im Programmheft auch mitgucken. Eine kleine Einordnung dieser Geschichte, die wir da gerade gehört haben. Also wir befinden uns so im 8., 9. Jahrhundert vor Christus und wir sind in Israel, also in dem Land, wo die meisten Geschichten der Bibel auch so beschrieben werden. Und es gibt da einen König Ahab und eine Königin Isebel, die ist quasi eingeheiratet, und die beiden unternehmen dann so die Strategie, eine bewusste organisierte Anstrengung, dass sozusagen Israel religiös pluralistisch wird. Ja, also alles Mögliche an religiösen Einflüssen ist willkommen, soll einfach mit dabei sein. Und sie versuchten, so steht es hier in dem Text, die Verehrung des Baals von Tyros und Sidon zu verbreiten. Das ist ein großer Regengott und ein Sturmgott. Und Gott schickt dann einen Propheten Elia, der in diesem Text vorkommt, zu Ahab und Isebel und sagt, ich werde eine Dürre schicken. Also es wird kein Tropfen Wasser mehr geben, es wird nicht ein Tropfen Tau geben. Und der Grund dafür ist, dass Gott auf diese Weise sozusagen den Gott Baal herausfordert und dem er dann sagt, wir werden sehen, wer sozusagen der eigentliche Herr des Sturms ist. Also das ist so ein bisschen die Einordnung. Und dann fordert Elia schließlich alle diese Baals-Propheten auf zu einem Contest, um zu sehen, wer sozusagen der wahre Gott ist. Könnt ihr vorher die Kapitel ein bisschen nochmal reinlesen, da haben wir nicht Zeit, heute so intensiv reinzugehen. Gott lässt dann Feuer vom Himmel fallen und verzehrt Elias Opfergabe, und bei den Baalspriestern passiert dann nichts. Also Elia gewinnt diesen Contest, und dann beginnt sozusagen dieser Text, den wir gerade gehört haben. Elia reist nach Jezreel in die damalige Hauptstadt zu Ahab und Isebel, aber die schicken ihm dann die Nachricht und sagen ihm, wenn wir dich bis morgen nicht in den Kopf kürzer gemacht haben, dann soll uns sozusagen der Teufel holen. Und daraufhin flieht Elia in die Wüste und er ist völlig fertig, am Boden zerstört. Ja, er hat sozusagen all sein Pulver verschossen, was er bisher hatte. Und er hat keine Wunder mehr, er hat keine Kraft mehr. Alles, was er getan hat, was er konnte, hat letztlich anscheinend aus seiner Sicht zu nichts geführt. Und er ist am Ende und erschöpft und er wünscht sich sogar, so steht es in diesem Text, tot zu sein. Ja, dass Gott ihn sterben lässt. So verzweifelt ist er. Und an der Stelle entdecken wir, finde ich, was Spannendes über Gott, nämlich ein Merkmal von Gott, woran wir entdecken können, ob wir es tatsächlich mit dem richtigen Gott zu tun haben oder nicht. Also was tut Gott, als er beginnt, sich sozusagen um Elia zu kümmern? Ja, er schickt zuerst einen Engel. Und was tut der Engel? Der Engel kommt nicht und sagt, wie wir es vielleicht an anderen Stellen kennen, und wer sich in der Bibel ein bisschen auskennt, der kennt so ein paar Engelsätze. Er sagt nicht so, fürchte dich nicht. Er sagt auch nicht so, ich bringe dir jetzt eine gute Botschaft. Er sagt auch nicht irgendwie, tu Buße, ja, kehr um, du hast was falsch gemacht. Er sagt auch nicht, sollen wir vielleicht drüber reden oder so, wie wir es vielleicht machen würden. Sondern was Gott zuerst tut, ist für Elia, er kocht. Er kocht, ja, das ist der Engel des Herrn, und er kocht, also man sieht da einen heißen Stein und da sind die Brotfladen drauf, und dann weckt er den Elia und sagt, komm und iss. Und was? Und dann spiegelt er ihm sozusagen so ein bisschen seine Gefühle und sagt, hey, du bist müde. Ja? Das ist, was Gott sozusagen in dieser Situation macht. Er kocht und er spiegelt ihm seine Gefühle. Oh, und ich habe mich gefragt, was könnte das für uns bedeuten? Ich glaube, es bedeutet zunächst einmal, dass Gott oft nicht so ist wie wir oder vielleicht auch wie viele Christen, die sich oft sehr sicher sind, dass, wenn es sich um irgendein geistliches Problem handeln muss, wenn man deprimiert oder verzagt ist. Also oft ist es so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich merke, dass ich manchmal dazu neige, wenn jemand zum Beispiel mutlos oder ratlos oder herausgefordert ist, dass dann oft so Gedanken zuerst kommen, ja, vielleicht musst du irgendwie mehr beten oder da ist ein Mangel vielleicht an Glauben, oder man geht so eine Liste durch, wo man vielleicht drüber nachdenkt, was könnte man falsch gemacht haben. ja, Elia, hast du genug geglaubt? Hast du alle deine Sünden bekannt und gebeichtet? Hast du die Verheißung Gottes in Anspruch genommen? Hast du Gott genug gedankt in dem, was du getan hast? Und was wir hier sehen, ist, Elia ist ein Mensch mit Bedürfnissen. Und ich glaube, dieser Text zeigt uns, dass manchmal braucht es kein Gebet, manchmal braucht es keinen Vortrag, manchmal braucht es ganz sicher keine Predigt, manchmal braucht es vielleicht einfach nur einen Spaziergang im Wald oder an einem See, ein Essen in einem guten Restaurant oder einfach mal ausschlafen. Und genau dort fängt Gott an. So liebevoll, würde ich sagen, ist er. Und noch was Zweites entdecken wir in diesem Text. Gott hört hier zu. Das ist ein zweiter Ausdruck, was in diesem Text eigentlich vorkommt. Und er kommt und fragt Elia, was machst du hier, Elia? Und ich glaube, wenn Gott eine Frage stellt oder wenn der Engel eine Frage stellt, dann geht es nie darum, dass sozusagen Gott Informationen bekommt über Elia, sondern eigentlich genau andersrum, dass Gott sozusagen, also er sagt nicht, Elia, hier, was hast du gemacht? Was ist los? Ja, du siehst so furchtbar aus, erzähl mal, sondern eher andersrum. Wenn Gott uns eine Frage stellt, dann nie um Informationen zu geben, sondern letztlich um zu zeigen, ich bin hier und ich bin an dir interessiert. Und schließlich führt Gott ihn in seine Gegenwart, das schauen wir uns gleich an, und er spricht zu ihm durch eine leise Stimme. Aber kurz nochmal, was heißt das für uns? Ich glaube, wenn wir ein Problem haben oder Gott oft nicht verstehen, dann sind wir, ich glaube, manchmal sehr schnell dabei, irgendwelche Lösungen zu haben für uns oder für andere. Ja? Und wir reduzieren manchmal auch schnell und sagen vielleicht, also das, was du jetzt in dem Moment brauchst, ist, du musst vielleicht mehr beten oder du musst einfach mal drüber reden, du musst mal dein Herz ausschütten oder vielleicht, habt ihr es auch schon mal gehört, habe ich jetzt bei einer guten Freundin, deren Vater gerade im Sterben lag und dann haben die, sie ist Ärztin und dann haben die Kollegen zu ihr gesagt, ja, vielleicht musst du doch mal eine Tablette nehmen, um da irgendwie durchzukommen, ja. Und das, was da an der Stelle geschieht, ist nicht, dass diese einzelnen Sachen falsch wären, aber es ist quasi eine Reduzierung auf, das ist jetzt das Hauptding. Und was wir hier sehen, ist, dass Gott in der Art und Weise, wie er handelt, sich eben nicht reduzieren lässt, sondern den Menschen, Elia in dem Fall, in seinen Facetten sieht, wie er ist. Und er begegnet ihn in dieser unterschiedlichen Art und Weise, wie es Elia braucht. Und wenn wir wissen wollen, ob wir es mit dem richtigen Gott zu tun haben oder nicht, dann sollten wir darauf achten, ob es an manchen Stellen vielleicht so eine Engführung gibt, wo man sagt, okay, das und das musst du machen, dann ist es genau richtig. Das sollte bei uns manchmal die Alarmglocken ein bisschen anstellen, wo wir vielleicht merken, okay, das scheint hier ein bisschen vielleicht gar keine schlechte Richtung, aber es deckt überhaupt nicht das ab, was wir als Menschen wirklich brauchen. Ja? Gott ist ein Gott, der nicht nur schnelle Antworten irgendwie parat hat, sondern der in diesen unterschiedlichen Facetten, die wir als Menschen haben, sich liebevoll kümmert. Wer ist dieser Gott? Das ist ein Gott, der sich so liebevoll kümmert. Das ist der erste Gedanke, den ich sehr bewegend oder sehr toll irgendwie in diesem Text fand. Das Zweite, was hier drin steckt, Gott ist ein Gott, den man nicht in eine Schublade stecken kann. Das ist, was wir auch hier sehen. Nachdem Elia gestärkt ist, gegessen hat, läuft er viele Tage durch die Wüste zum Berg Horeb. Warum geht Elia zu diesem Berg? Es gibt noch einen berühmteren Namen für diesen Berg. Weiß jemand hier so ganz spontan, wie dieser Berg eigentlich noch heißt? Ja, der Berg Horeb ist auch der Berg Sinai. Ja, also es sind zwei Namen. Sinai hat man vielleicht schon mal irgendwie gehört. Sinai, Halbinsel, gibt es immer mal in Nachrichten vielleicht. Und als er an diesem Berg Sinai oder Horeb ankommt, geht er in eine Höhle, steht da. Und dieses Wort Höhle ist eigentlich wie so eine Art, steht für Spalte. Also Elia geht sozusagen in eine Felsspalte. Und es gibt eine Geschichte, die ist sehr ähnlich zu dieser Geschichte, die wir hier bei Elia haben. Die ist ein paar Jahre früher, und zwar bei Mose, als das Volk Israel aus Ägypten rauszieht. Könnt ihr auch gerne mal nachlesen. Und da sagt Mose zu Gott, ich will deine Herrlichkeit sehen. Und dann stellt er sich in eine Spalte auf diesem Berg Sinai und dann begegnet ihm Gott. Und jetzt haben wir die Geschichte, die eigentlich fast so ähnlich ist. Ja? Und Elia geht in diese Felsspalte. Einige Ausleger sagen sogar, das ist die gleiche Stelle vielleicht sogar, wo Elia steht, wo auch damals Mose war. Und er sagt, ich will dich sehen, geh vorbei. Und Gott sagt, okay. Und ich lese das nochmal vor, was dann hier passiert. Da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt, Elia, was tust du hier? Was sagt uns diese Geschichte über Gott? Manche Leute würden vielleicht sagen, okay, Gott ist nicht in diesem Ding. Ja, Gott ist nicht im Sturm, nicht im Feuer, nicht in dem Erdbeben, aber ich glaube, dass das nicht unbedingt gemeint ist. Wenn wir uns die Bibel anschauen, da gibt es verschiedene Stellen, wo genau das passiert, ja? Dass Gott in einem Feuer erscheint. Mose an einem brennenden Dornbusch. Es gibt Geschichten, wo Gott in einem Sturm erscheint oder als Wind. An Pfingsten erscheint Gott als ein Wind. Als Gott dem Volk Israel auf dem Berg Sinai begegnet, erscheint er in einem Erdbeben. Also Gott, wenn wir uns die Bibel anschauen, kann sich sozusagen ganz unterschiedlich zeigen. Und dann ganz am Ende sozusagen das Überraschendste, der Höhepunkt dieser Geschichte ist, dass Gott kommt in einem leisen Säuseln, einem sanften Flüstern. Warum das? Und ich glaube, ein Hinweis darauf gibt uns dieser Text oder gibt uns Elia selbst. Er sagt direkt danach zu Gott, ich habe sehr eifrig für den Herrn, den allmächtigen Gott, gearbeitet. Und damit sagt Elia, bezieht er sich sozusagen auf diese Vorgeschichte, die ich vorhin erwähnt habe, dass er sich so eingesetzt hat für Gott, dass diese anderen Baalspriester da verlieren, und er hat eigentlich damit gerechnet, dass sozusagen Gott dieses System stürzt, und dann bekommt er von dem König und der Königin gesagt, so, wir machen dich jetzt einen Kopf kürzer. Und er sagt, hey, ich habe hier eigentlich den perfekten Plan gehabt. Ich habe das hier so gut alles hinbekommen, und was ist los mit dir, Gott? Ja? Du hast sozusagen bei meinem Einsatz hast du versagt. Und Elia ist verzagt sozusagen, weil er Gott in einer Schublade gesteckt hat. Ja? Er hat sich im Kopf eigentlich einen Plan geschmiedet und sagt, so und so müsste Gott jetzt eigentlich in dieser Situation regieren. Er läuft in die Hauptstadt, nach Jezreel, und ist sich sicher, der König und die Königin, irgendwas, gibt einen Aufstand, die werden einfach rausgeschmissen, wie auch immer. Und genau das passiert nicht. Ja. Sie sind überhaupt nicht erschüttert davon, sondern sie sagen ihm sogar noch, wir werden dich umbringen. Und Elia hatte gedacht, das ist der Plan. Ja. Ich mache das auf diesem Berg, ich gehe dann in die Hauptstadt, und so wird Gott das dann machen. Er wird es segnen, was ich tue, und alles andere macht keinen Sinn. Und jetzt ist er verzweifelt. Und was wir hier in der Geschichte sehen, ist, Gott hat ihn überhaupt nicht im Stich gelassen, sondern er hat sich um ihn gekümmert. Er hat für ihn Essen gekocht. Und nicht Gott hat ihn im Stich gelassen, sondern eigentlich Elias Plan hat ihn im Stich gelassen. Und Elia hat Gott mit seinem eigenen Plan identifiziert. Und ich glaube, das heißt unter anderem auch für uns jedes Mal, wenn wir denken, dass Gott sich eigentlich als Feuer zeigen müsste, dann wird er sich als Flüstern zeigen. Und jedes Mal, wenn wir denken, dass Gott sich eigentlich als Flüstern zeigen müsste, dann wird er sich als Feuer zeigen. Weil Gott sozusagen nicht in eine Schublade einfach gesteckt werden kann, dass Gott so und so ist. Gott sagt damit, ich bin kein Gott, den du irgendwie einsperren kannst, den du irgendwie manipulieren kannst, wo du irgendwie sagen kannst, am Ende kommt genau das und das raus. Und ich glaube, an der Stelle sind wir oft nicht anders wie Elia. Wir stecken Gott auch schnell in eine Schublade und sagen, also eigentlich macht es nur so Sinn. Ja, wenn ich mir die letzten 4 Jahre in Cottbus anschaue, Gemeindegründung, habe ich oft den Punkt gehabt, wo ich sagen würde, Mensch, so wäre das doch richtig gut. Ja? So würde es total Sinn ergeben. Da sind offene Türen. Gott, herzliche Einladung. Kannst einfach da durchgehen. Und in diesem Prozess immer wieder zu merken, und Gott funktioniert so überhaupt nicht. Ja? Gott ist nicht in so eine Schublade zu stecken. Und wir müssen das immer wieder lernen und merken, Gott ist so anders. Ja? Und ich habe ein Zitat von Elizabeth Elliot, einer Frau, die viel erlebt hat in ihrem Leben, ihren Mann auf tragische Weise verloren hat. Und sie bringt diesen Gedanken so gut auf den Punkt, das habt ihr auch im Programmheft. Und sie sagt, Gott ist Gott. Weil er Gott ist, verdient er mein Vertrauen und meinen Gehorsam. Ich werde nirgendwo Ruhe finden, außer in seinem heiligen Willen, der unbeschreiblich jenseits meiner größten Vorstellung davon liegt, was er vorhat. Ich glaube, dieses Zitat möchte zum Ausdruck bringen, unter anderem, dass wir Gott eben nicht im Griff haben können. Und wir sollten auch nicht versuchen, unsere Pläne mit Gott zu verwechseln. Und wenn du wissen willst, ob du es mit dem richtigen Gott zu tun hast, dann ist es ein Gott, den du nicht einfach in eine Schublade stecken kannst. Und wenn das an der Stelle stehen bleiben würde, dann hätten wir, glaube ich, ein Problem, weil dann hätten wir einen Gott, der alles Mögliche kann. Und die Frage ist, okay, wieso sollte das gut für mich sein? Ja? Wenn ich einen Gott überhaupt nicht kontrollieren kann, warum ist das gut für mich? Und das ist das Letzte, was wir hier drin, oder womit ich gerne schließen möchte. Gott ist ein Gott der Gnade. Gott spricht zu Elia durch dieses leise Säuseln, eine leise Stimme. Und was Gott letztlich damit auch sagen will, ist, der letzte Weg, wie ich spreche, Elia, ist durch eine kleine, stille Stimme. Nicht durch ein Erdbeben, nicht durch einen Wind oder ein Feuer, sondern es ist seine leise Stimme, die letztlich wirklich zu Veränderung führen kann. Und Elia hat gedacht, Gott tut es durch ein Erdbeben. Gott tut es durch einen Sturm. Gott tut es hier durch ein Feuer. Ja, was Spektakel. Irgendwas, wo Gott mal richtig einen raushaut. Und genau das tut Gott nicht. Weil letztlich das, was wirklich Menschen im Tiefsten verändert und das, was auch letztlich Elia im Tiefsten verändert, ist eine kleine, leise Stimme. Gottes Wort, Gottes Reden. Und wenn wir Gott kennenlernen wollen, wenn wir in unserem Leben wirklich verändert werden wollen, dann geht es letztlich im Tiefsten nur über dieses Gottes Reden durch sein Wort. Aber nicht nur durch irgendein Wort, sondern letztlich ein Wort der Gnade. Und das ist etwas, was letztlich uns verändern wird. Das ist es, was unser Herz letztlich zum Schmelzen bringen wird. Keine Machtdemonstration, sondern ein Wort der Gnade. Warum wurde Elia, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, warum wurde Elia nicht von dem Erdbeben, dem Wind und dem Feuer getroffen? Und ganz am Anfang dieses erste, diese Beschreibung von dem Erdbeben steht auf einmal, dass da Felsen zerbrechen. Und Elia steht genau dahinter. Und er wird sozusagen geschützt durch diese Felswand, die da steht. Und wenn wir uns die Bibel anschauen, dann sehen wir eigentlich, dass Sturm, das Feuer, das Erdbeben eigentlich immer ein Ausdruck letztlich auch von Gottes Gericht ist, von Gottes Handeln in dieser Welt, wo er sagt, hier stimmt etwas nicht und ich muss hier eingreifen, ich muss etwas tun. Und dieses Gericht trifft Elia nicht. Warum? Und ich glaube, es gibt einen Hinweis darauf, dass Elia geschützt wurde von einem Felsen. Und es gibt eine Geschichte, die kommt erst einige Jahrhunderte später. Und da taucht Elia wieder auf, zusammen mit Mose, der auch schon an diesem Berg war, und noch einer dritten Person, auch auf einem Berg, dem sogenannten Berg der Verklärung. Und sie treffen da Jesus Christus und unterhalten sich darüber und reden über den Tod von Jesus. Und ich glaube, was Mose und Elia gesehen haben, war, dass dieser Fels letztlich, der das Erdbeben, der den Wind und der das Feuer abgehalten hat, mit Jesus Christus zu tun hat. Der letztlich der geworden ist, der das empfangen hat. Und das ist, was wir auch sehen können, wenn wir uns den Tod von Jesus anschauen. Da gibt es ein Erdbeben. Ja? Und dieses Erdbeben trifft sozusagen Jesus, der da stirbt und der dieser Fels ist, der all das absorbiert, damit es Elia nicht trifft und damit es uns nicht treffen muss. Und das ist es, was wir hier sehen können, dass Gottes Gericht trifft Jesus. Und Jesus war der Fels. Er trug dieses Erdbeben. Und wir feiern heute auch das Abendmahl. Und wir erinnern uns daran. Und wir schmecken und wir dürfen das erleben, was Jesus für uns getan hat. Und ich glaube, dass wir oft ein falsches Bild von Gott haben. Und Gott sagt, eigentlich, wenn du ein falsches Bild von mir hast, dann verdienst du genauso wie alle anderen. Dann verdienst du auch so ein Gericht. Aber nicht du bekommst es ab, sondern Jesus bekommt es ab. Und das Abendmahl führt uns genau das vor Augen. Jemand anders hat dieses Gericht, dieses Erdbeben, diesen Feuersturm auf sich genommen, damit wir diese leise, dieses Flüstern, diese Stimme der Gnade Gottes erfahren dürfen. Er will zu dir und zu mir sprechen. Und er ist ein Gott, der so liebevoll ist und sich kümmert. Aber er ist auch ein Gott, den man nicht einfach in eine Schublade stecken kann. Und im Letzten ist er ein Gott, der zu uns reden möchte. Durch eine leise Stimme, durch ein leises Seufzen. Und das ist der wahre Gott, der zu dir kommen will und den du kennenlernen kannst. Und wenn du dir diese Frage stellst, wer ist eigentlich dieser Gott? In diesem Text können wir so ein paar Punkte entdecken, wo wir sehen können, so ist Gott, wow. Und du darfst ihn bitten, dass du diesen Gott noch tiefer auch kennenlernst und ich auch. Und das ist mein Wunsch für euch als Kirche und als Einzelne, aber auch für mich, dass wir uns auf die Suche machen nach so einem Gott, der wirklich lebt. Und den man nicht irgendwie in so eine Box einfach reinstecken kann, sondern der viel, viel größer ist, aber trotzdem so, so liebevoll und so voller Gnade für unser Leben. Ich möchte beten. Lieber Gott, danke, dass du so ein Gott bist, der so persönlich ist, so persönlich zu uns reden möchte, aber auch ein Gott, der so anders ist, der so vollkommen ist, den wir nicht in eine Box stecken können. Und ich danke dir dafür, dass du viel größer bist, als unsere Vorstellungen jemals reichen werden. Und gleichzeitig bist du für uns. Und das zeigst du uns in dem, was du getan hast, dass du letztlich dieser Fels warst, der Elia geschützt hat und der auch uns geschützt hat, damit wir wieder dein Reden in unserem Leben erleben dürfen. Vielen Dank dafür. Amen.